Frau Jimova, Sie sind Soziologin. Seit Ende 2022 leiten Sie das Digitalisierungskolleg EIKA, Artificial Intelligence in Cultures and Arts.
Wir haben auch Interviews geführt mit Pionieren, die schon vor 2020 mit KI gearbeitet haben, und zwar auch schon lange. Uns hat interessiert, wie nehmen Sie es, die Situation wahr, dadurch, dass jetzt KI und generative KI ein Massenphänomen ist. Das sind soziale Prozesse, dass die Konstrukteure ihre Sichtweise der Welt in diesen Maschinen einschreiben, auch ihre Sichtweise, wie diese Maschinen genutzt werden sollen, wofür sie genutzt werden sollen. Und das sind Fragen, an denen Künstler und Künstlerinnen extrem interessiert sind. Und die Frage, was interessant ist, das kann nur der Mensch machen.
Kann man so weit gehen, das als Spaltung zu bezeichnen? Dass vielleicht umgekehrt sogar Kunst ohne KI sich als Kunst ohne KI präsentiert und bezeichnet?
Spaltung würde ich es nicht bezeichnen, aber schon so eine Trennlinie ist es zwischen der Kunstwelt und der Kreativwirtschaft. Ich würde schon sagen, dass da die Spannung jetzt größer ist.
Unbestreitbar gehört KI heute zu unserer Wirklichkeit. Weil Menschen sie benutzen, wenn sie kommunizieren, gestalten, entscheiden, wird sie zu einem Faktor im menschlichen Ausdruck und damit zu einem zwingenden Thema für die Kunst. Dass generative KI kreative Arbeit nachahmen kann und dass daraus existenzielle Bedrohungslagen für betroffene Berufe entstehen, steht dabei nicht unbedingt immer im Fokus. So wichtig diese politische und wirtschaftliche Ebene ist, Kunst kann und darf sie ausblenden. Zudem gibt es auch einen regelrechten Trend, künstlerisches Arbeiten als wissenschaftliche Forschungsmethode zu verstehen. Das ist interessant, wie natürlich auch umstritten. Indem KünstlerInnen KI thematisieren, nutzen und sogar entwickeln, schaffen sie jedenfalls faszinierende neue Konstellationen, die uns anregen, überraschen und herausfordern. Die Möglichkeitsräume schaffen, jenseits von Vermarktungslogiken oder Zweckrationalität. Gerade wegen ihrer disruptiven Effekte und der Machtfragen, die damit verbunden sind, rufen die KI-Systeme, mit denen die Öffentlichkeit konfrontiert ist, nicht nur nach einer kritischen, sondern auch nach einer im radikalen Sinne freien Auseinandersetzung. Nach Kunst eben. Was also heißt es, KI mit künstlerischen Mitteln zu untersuchen? Das ist unser Thema heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Expertin für unser Thema und darum heute bei uns zu Gast ist Maria Jimova, in unsere Videokonferenz zugeschaltet aus München. Herzlich willkommen in unserem Digitalgespräch, Frau Jimova. Wir freuen uns sehr.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
Frau Jimova, Sie sind Soziologin und forschen und lehren sowohl an der Hochschule München als auch an der Hochschule für Musik und Theater München. Ein wichtiger Schwerpunkt Ihrer Arbeit an beiden Standorten ist digitale Innovation in Kunst und Kultur. Seit Ende 2022 leiten Sie das Digitalisierungskolleg EIKA, Artificial Intelligence in Cultures and Arts, das die beiden Hochschulen, an denen Sie tätig sind, miteinander verbindet. Unser Thema heute ist KI in künstlerischer Praxis. Das ist natürlich ein riesengroßes Feld und man kann sich darin wahrscheinlich am besten von Beispielen aus bewegen. Darum sind wir neugierig darauf, was Sie da berichten können. Vorher aber vielleicht von der öffentlichen Wahrnehmung aus. KI im Kunst- und Kulturbetrieb wird medial, und da ist unser Podcast keine Ausnahme, häufig negativ besprochen. Die Verdrängung von Kreativschaffenden durch generative KI treibt uns um. Die Abwertung menschlicher Arbeit, systematische Urheberrechtsverletzungen beim Training der Systeme. Wie wichtig sind diese Aspekte in der freien Kunstszene? Macht man sich da ähnliche Sorgen wie in der Kreativwirtschaft?
Ja, danke für die sehr spannende und komplexe Frage. Also ich würde sagen, dass tatsächlich, und das ist also meine Beobachtung, dass im Diskurs über KI im Kunst- und Kulturbetrieb sehr oft diese zwei Begriffe gleichgesetzt werden, also Kunst mit Kreativwirtschaft/Kulturbetrieb. Und es gibt tatsächlich Überschneidungen, aber dennoch sind das zwei sehr unterschiedliche Felder. Also auf der einen Seite die freie Kunst oder das Kunstfeld nach Bourdieu, Kunstwelt nach dem Soziologen Howard S. Becker, und die Kreativwirtschaft auf der anderen Seite. Und die Kunst, wie Sie das auch ein bisschen in der Frage und in der Einleitung angedeutet haben, ist ein soziales Feld, das nach eigenen Regeln funktioniert, autonom ist, auch autonom gegenüber der Wirtschaft. Das heißt, das, was wichtig ist und was zählt, der künstlerische Wert, misst sich, also entscheidend ist das symbolische Kapital und nicht so sehr das ökonomische Kapital. Das heißt nicht, dass das Geld keine Rolle spielt. Letztendlich kann auch das symbolische Kapital auch auf dem Kunstmarkt in ökonomisches Kapital übersetzt werden. Aber was eine entscheidende Rolle spielt, ist eben diese Autonomie, Kunst, der Kunst willen. Und hier ist entsprechend auch der Umgang mit Technologien im Allgemeinen und künstlicher Intelligenz im Spezifischen ganz anders als in der Kreativwirtschaft. Und zwar, es gibt eine Reihe von sozusagen Unterschiede. Also im Gegensatz jetzt zu der Kreativwirtschaft, wo künstliche Intelligenz ein Werkzeug ist zur Produktion, damit diese Produktion, sage ich mal, effizienter, schneller, skalierbar gestaltet werden kann, ist es in der Kunst eher ein neues Medium, ein neues Material, mit dem man sozusagen auch neu experimentieren kann, sich mit neuen Fragestellungen auseinandersetzen kann, künstlerischen Fragestellungen, indem man auch dieses neues Medium, neues Material sozusagen testet und schaut, was kann das, was kann ich damit machen, was kann ich aber auch nicht, wo liegen die Grenzen dieses Mediums, wie kann ich mich damit kritisch auseinandersetzen. Die Künstler explorieren sozusagen mit diesem Medium. Also für die bietet künstliche Intelligenz, aber auch Technologien im Allgemeinen sozusagen ein neues Spielfeld, um sich mit neuen Fragestellungen auseinandersetzen, künstlerischen Fragestellungen, aber auch gesamtgesellschaftlichen. Also für die ist es sozusagen nicht nur ein Werkzeug zur Produktion, sondern es ist vielmehr ein Medium, was künstlerisch interessant sein kann und womit man sich auch kritisch auseinandersetzen kann. Und da würde ich sagen, liegen auf jeden Fall zwei sehr große Unterschiede. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, weil Sie auch in der Einleitung erwähnt haben, dass zum Thema KI im Kunst- und Kulturbetrieb jetzt gerade der Diskurs sehr negativ ist. Ich würde sagen, vor 10 Jahren ungefähr war das nicht der Fall. Also als Künstler damals mit KI experimentiert haben, war das sozusagen, alle waren sehr begeistert. Es waren Pionierarbeiten, das waren sehr interessante, spannende Experimente. Jetzt hat sich der Diskurs verschoben, auch zu Recht, weil tatsächlich auch viele Berufe in der Kreativwirtschaft davon betroffen sind. Und nochmal sozusagen zurückzukommen auf die Eingangsfrage und auf die Unterschiede. Ein Unterschied ist auch in der Kreativwirtschaft, sind sozusagen Fähigkeiten oder sogenannten Skills entscheidend für die berufliche Identität. Also sag ich mal, so für einen Kameramann ist extrem wichtig, sozusagen seine Fähigkeit mit dieser Kamera umzugehen. Im Gegensatz jetzt in der Kunst, vor allem seit der konzeptionellen Kunst, Fähigkeiten sind jetzt nicht das entscheidende Maßstab, sondern vielmehr ist das sozusagen interessanter hier das Konzept, die Gäste, die interessante kritische Frage. Also im Fokus steht sozusagen auch entsprechend nicht so sehr das fertige Produkt wie in der Kreativwirtschaft, sondern vielmehr der Prozess. Und das ist auch interessant, dass letztendlich auch dieser Prozess in der Kunst inszeniert wird. Ja, es ist jetzt auch, wenn man sozusagen an interessante Kunstwerke denkt, es ist selten irgendwie jetzt nur ein Bild oder was auch immer, sondern meistens sind interessante Installationen, auch die Geschichte dahinter wird erzählt, also das ganze Narrativ, auch den Prozess wird offengelegt. Wie arbeite ich mit KI? Warum arbeite ich mit KI? Was finde ich spannend, interessant? Also da würde ich sagen, liegt auch ein interessanter Unterschied zwischen der Kunst und der Kreativwirtschaft und wie KI genutzt wird. Und entsprechend sind auch die Ängste oder nicht Ängste, sondern sagen wir so die Issues anders. Und ich kann das total nachvollziehen, auch dass in der Kreativwirtschaft die Sorge groß ist. Die ist auch sehr berechtigt. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Modelle sozusagen trainiert worden sind, eben mit den Arbeiten von diesen Menschen, die tätig sind in der Kreativwirtschaft, ohne dass sie gefragt worden sind und ganz zu schweigen, dass sie überhaupt nicht dafür entlohnt worden sind. Insofern kann ich das total nachvollziehen und es ist auch sehr legitim und sehr wichtig, dass die Medien auch eben über diese Risiken berichten. Dennoch ist es wichtig, auch nochmal, wie Sie auch eingangs erwähnt haben, auch den Fokus darauf zu legen, dass in der Kunst die Auseinandersetzung mit KI eine andere ist als in der Kreativwirtschaft.
Wo docken denn jetzt Künstlerinnen und Künstler da so an, wenn sie sich faszinieren lassen von KI, wahrscheinlich auch insbesondere von generativer KI jetzt inzwischen? Ist es das Zusammenarbeiten, die Schnittstelle? Ist es die KI als ganzes riesiges soziotechnisches System? Sind es das, was die Ausgaben, also das, was die KI am Ende auswirft an Dateien. Also wo kann man da ansetzen? Vermutlich an vielen Punkten. Vielleicht haben Sie auch Beispiele.
Ja, ich würde sagen, es hängt tatsächlich sehr von der jeweiligen künstlerischen Praxis ab und von dem jeweiligen künstlerischen Ansatz. Und da ist die Bandbreite tatsächlich sehr groß. Es gibt Künstler und Künstlerinnen, die Off-the-Shelf-Tools nutzen. Aber es gibt auch viele und die meisten, würde ich sagen, erstmal suchen sich eigene Modelle aus, machen auch Feintuning, trainieren sogar die Modelle selbst, nicht nur Feintuning, sondern trainieren eigene Modelle, viele auch bauen ihren eigenen Datensatz, kuratieren auch diesen Datensatz, generieren sogar auch die Daten für den Datensatz, seien die eigenen Bilder, die eigenen Musikstücke und viele betrachten auch sogar den Prozess der Datensatzgenerierung als Teil der künstlerischen Praxis. Es geht nicht nur um Prompten und One-Click-Technology und dann kommt irgendwas raus, sondern die interessieren sich schon erwähnt habe für den ganzen Prozess. Insofern gibt es tatsächlich sehr viele Stellen, wo man ansetzen kann und auch viele Fragen, mit denen man sich befassen kann. Tatsächlich könnte ich jetzt ein Beispiel geben. Wir arbeiten momentan mit einem Künstlerkollektiv. Es nennt sich Omsk Social Club und die sitzen in Berlin. Und wir arbeiten zusammen mit denen in der Hinsicht, dass wir ein Seminar haben und in dem Seminar arbeiten die Studierenden zusammen mit dem Künstlerkollektiv und versuchen, die konzeptionelle Idee der Künstler technisch umzusetzen, aber gleichzeitig auch zu reflektieren, inwieweit technische Entscheidungen nie nur technische Entscheidungen sind, sondern auch konzeptionelle Entscheidungen. Und was jetzt dieses Künstlerkollektiv entwickelt, ist ein Kunstwerk, das nennt sich Our Brood, also unsere Brut. Dieses Kunstwerk befasst sich mit der Fragestellung, wie wird sich der Prozess der Sozialisation, die momentan noch zwischenmenschlich ist, sich ändern, wenn KI mehr und mehr sozusagen eine größere Rolle spielt in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Vor allem, wenn wir bedenken, dass wir jetzt alle, wir alle mehr oder weniger KI erziehen, indem wir jeden Tag mit KI interagieren. Also KIs oder alle diese KIs, es gibt ja nicht die eine KI, aber alle diese Modelle, die momentan zur Verfügung stehen, werden von uns groß erzogen. Und das ist die Fragestellung, mit der sich jetzt diesem Künstlerkollektiv auseinandersetzt. Und die drehen das um und sagen, wie wäre KI, wenn sie jetzt nicht trainiert wäre, sondern mit radikaler Fürsorge trainiert, sozialisiert, erzogen wird. Das ist jetzt ein Prototyp, was gerade gebaut wird und im Januar wird es im Haus der Kunst ausgestellt. Es gibt momentan zwei Entitäten, die Mother, die Mutter und das Baby. Und die interagieren miteinander und ja, die Mother ist sozusagen omnipräsent. Man kann sie immer fragen, sie ist da und das Baby ist tatsächlich ein sehr interessantes Objekt, was man in der Hand nehmen kann und mit dem Baby auch sprechen kann. Und am Ende wird das eine sehr interessante Installation sein im Haus der Kunst. Also wie ich vorher gesagt habe, ja, es geht auch um Inszenierung, es geht auch um, wie wird das vermittelt. Es ist auch partizipativ, das heißt auch die Besucher und Besucherinnen werden eingeladen, in diesem Sozialisationsprozess teilzunehmen. Also dass die auch in dem Raum sozusagen eintreten und mit der Mutter und mit dem Baby interagieren, auch sogar über eine Woche lang. Also wenn man tatsächlich das Kunstwerk nicht nur besuchen möchte und sozusagen erfahren möchte, sondern auch tatsächlich teilnehmen möchte, muss man dann an einem Workshop teilnehmen, ein paar Stunden, und dann hat man eine bestimmte Rolle. Und mit dieser Rolle, also man bekommt ein Skript, aber trotzdem sozusagen hat man jetzt diese Rolle. Ich bin nicht da als Privatperson und bin in diesem Prozess der Sozialisation, der Erziehung von Baby beteiligt.
Ich stelle mir jetzt vor, einerseits beobachten die Besucher dann, wie eine Maschine sozialisiert.
Genau.
Und gleichzeitig ist das Experiment, diese Mutterseite, die Mutterinstanz, wirklich so als zuwendungsvoll und wirklich, wirklich mütterlich irgendwie auszugestalten. Und daran können sich dann die Besucher auch beteiligen.
Genau. Also die Mutter sozialisiert liebevoll ihr Baby und versucht tatsächlich auch andere Erziehungsansätze zu finden als die menschliche. Und natürlich, sie reflektiert sich selbst, oder das ist sozusagen der künstlerische Anspruch, zu sagen, ja, ich habe keinen Körper, ich kann natürlich keine menschliche Mutter sein und ich kann nicht für dich sorgen, so wie eine menschliche Mutter, aber dafür kann ich was anderes. Und dann tatsächlich auch, dass die Besucher und Besucherinnen dann, wenn sie in diesem Raum sind, versuchen, da einzugreifen und ihre Spur zu hinterlassen, sage ich mal, so in diesem Prozess der Sozialisation.
Zielt das dann vor allem darauf ab, auch so ein Stück weit die Freiheitsgrade der Maschine auszuprobieren und zu sehen, auf was für Ideen kommt dann diese Mutterinstanz und was bewirkt das womöglich bei dem Baby? Oder geht es auch darum, dem Publikum klarzumachen, schau mal, das sind deine Erwartungen an eine gute Mutter und das trifft jetzt auf eine Maschine, die auch vielleicht eingesteht, dass sie das gar nicht kann, aber dann einen anderen Weg wählt. Also geht es auch um die Spiegelung unserer Rollenerwartungen, die wir mitbringen, wenn wir uns vorstellen, das sollte doch eigentlich ein Mensch sein oder normalerweise ist das ein Mensch und jetzt macht das plötzlich eine Maschine. Geht es auch darum?
Jetzt spreche ich im Namen ein bisschen des Künstlerkollektivs, aber ich würde sagen, dass es in erster Linie um Irritation geht. Anscheinend habe ich sie jetzt auch tatsächlich durch meine Darstellung auch ein bisschen irritiert und da kommen so viele Fragen auf, weil das eben tatsächlich, würde ich sagen, die intimste Beziehung ist zwischen Mutter und Kind. Und was wäre jetzt, wie würde diese intimste Beziehung aussehen und wie würden wir sie gestalten, wenn jetzt Maschinen auch daran beteiligt sind? Und wie Sie gesagt haben, auch die Frage erstmal, was ist überhaupt Mutter oder was bedeutet die mütterliche Beziehung? Was ist eine gute Mutter? Dass man sich auch selbst sozusagen hinterfragt als Mensch, als Mutter, als jemand, der eben ein Wesen erzieht. Was ist aber auf der anderen Seite auch tatsächlich Sozialisation und Erziehen? Und braucht man auch dafür Körper, weil wir auch tatsächlich diese Mutter-Kind, also es ist ja auch eine extreme körperliche Beziehung. Was macht das mit uns, wenn dieser körperliche Aspekt nicht da ist? Was geht verloren? Aber was gewinnt man vielleicht eventuell durch diesen Verlust? Also es geht tatsächlich um sehr, sehr viele Fragen, weil ich glaube, dass das einfach, wie gesagt, einer der spannendsten, intimsten und auch konfliktreichen Beziehungen ist zwischen Mutter und Kind. Und vor allem auch, ich finde, die Ausgangsfrage, die finde ich extrem spannend, dass wir jetzt alle eben KI erziehen. Weil wir permanent ununterbrochen mit KI gerade interagieren, in jeglichen Kontext, in Bezug auf jeglichen Fragen. Und gerade die Ausgangsfrage ist ziemlich spannend, dass man das umdreht und sagt, ich bin auch gefragt, ich kann auch mitgestalten. Natürlich Wohlwissen, klar, dass wir mit einer extrem asymmetrischen Beziehung haben. Wir haben ein paar gerade Big Player in Silicon Valley, OpenAI, Anthropic, Google und noch einige, die gerade die Spielregeln bestimmen. Umso wichtiger finde ich gerade die künstlerische Auseinandersetzung mit KI, weil die eben ganz anders damit umgehen und eben sich mit solchen, sag ich mal so, verrückten Fragen verrückt, also auseinandersetzt. Also in meiner wissenschaftlichen Praxis, meine Fragen sind langweilig im Vergleich jetzt zu der. Genau.
Das ist jetzt natürlich auch ein Projekt, das ganz, ganz viele Optionen anbietet, Fragen zu stellen, wo auch gar nicht eindeutig ist, welche Position die KI einnimmt. Sie ist einerseits natürlich Medium des Projekts, andererseits entstehen natürlich auch Produkte, also Ergebnisse, nämlich irgendwie zumindest zu jedem Zeitpunkt trainierte Systeme, die dann halt bestimmte Eigenschaften aufweisen, die man natürlich auch nochmal befragen kann. Auch die TeilnehmerInnen selbst sind vielleicht auch Forschungsobjekte, auch wenn sie teilnehmen in der Situation. Gibt es denn auch Beispiele, wo eindeutiger war, welche Position die KI einnimmt, wo klarer war, von welcher Seite man drauf gucken soll? Es ist zum Beispiel schon mal ein KI-System als Werk vorgestellt worden.
Was mir spontan tatsächlich vielleicht einfällt, wobei es ist jetzt auch nicht der Forschungsgegenstand an sich, sondern es ist wieder die Kollaboration zwischen dem Künstler und der Maschine. Vielleicht wäre ein Beispiel Terence Broad, ein Künstler, der ein Kunstwerk geschaffen hat. Es heißt Ghosts. Da geht es darum, also er hat jetzt ein schon trainiertes Modell genommen, aber hat Feintuning gemacht und den Datensatz, den er genommen hat für Feintuning, war ohne Menschen, ohne Abbildung von Menschen. Und dann hat er mit diesem KI-Modell, was angepasst wurde, sozusagen geprompt, Bilder von High-Fashion-Models zu generieren, wie Kate Moss und was weiß ich. Das war extrem spannend, weil das Modell trotzdem in der Lage war, obwohl es dieses Feintuning gab, diese Fashion Models zu generieren. aber die Körper von den Fashion Models wurden tatsächlich sozusagen transformiert. Das sah nicht mehr wie menschliche Körper aus. Also das Modell hat sozusagen vergessen, wie der menschliche Körper aussieht. Trotzdem waren die Gesichter da von diesen Fashion Models und auch perfekt abgebildet. Und deswegen heißt das Kunstwerk auch Ghost, weil das Modell trotzdem nicht vergessen hat, wie Kate Moss aussieht. Weil diese Models sind die meist abgebildete Person, wie Kate Moss zum Beispiel. Also, dass er eben hier durch künstlerischen Mittel die Blackbox aufmacht und sichtbar für uns macht, wie diese Modelle funktionieren, wie funktioniert. Also, dass das die Gewichte extrem wichtig sind oder dass, wenn man Feintuning macht, obwohl man jetzt keinen Background hat im Computer Science oder sowas, dass man versteht, ah, okay, es gibt ein Modell, das ist schon trainiert, der kann extrem gut jetzt Supermodels generieren, aber wenn man diesen Feintuning macht mit Datensatz ohne menschlichen Abbildung, vergisst er doch nicht alles. Was ich noch interessant finde bei diesem Künstler ist, er hat, das ist glaube ich ein späteres Werk, er hat wieder generative KI genommen, aber hat das Modell gar nicht trainiert, um zu gucken, was für Bilder generiert werden. Das sind wirklich, sag ich mal so, auch wirklich unglaublich wunderschöne Bilder entstanden. Also erinnern sehr an die Ästhetik von Rothko. Natürlich steckt dahinter viel mehr und die Fragen, mit denen sich der Künstler auseinandergesetzt hat, aber dennoch finde ich auch schön, dass das auch ein Modell oder die Maschine etwas generieren kann, ohne dass sie gelernt hat. Ja, wie ein kleines Kind. Die Bildassoziationen gehen irgendwann verloren und hier noch nicht. Hier ist es noch ein schönes, abstraktes Bild, nicht dieses polierte, diese Ästhetik, die wir jetzt mittlerweile alle kennen und das Internet ist überflutet damit.
Das heißt, dem Künstler ist es gelungen, sowas wie eine naive KI freizulegen, also noch so eine ungebildete, ganz einfache, wilde KI oder so.
Das wäre meine Interpretation, auf jeden Fall. Ja, genau.
Damit kommt man ja eigentlich in einen Bereich, der in der Wissenschaft auch viel diskutiert wird, auch in der Informatik. Da gibt es so dieses Stichwort Explainability. Man soll KI verständlich machen, einfach weil es gut ist, wenn Menschen an der Schnittstelle diese Blackbox zumindest in Teilen auch irgendwie denken können, ungefähr wissen, wie das zustande kommt, was die KI da so Verblüffendes produziert. Wäre das zu viel gesagt, dass künstlerische Mittel auch so eine Art Explainability von AI freilegen können, entdecken können und Leuten vielleicht sinnfällig machen können, wie KI funktioniert?
Ich meine, deswegen finde ich auch tatsächlich interessant, mich wissenschaftlich mit der künstlerischen Praxis auseinanderzusetzen, weil ich finde, dass die künstlerische Praxis eine sehr selbstreflektierte Praxis ist. Und im Prinzip sind Fragestellungen, mit denen sie sich auseinandersetzen, auch soziologische Fragestellungen. Und insofern sind sie auch schon sehr bemüht zu verstehen, eben wie die Maschine funktioniert und auch sichtbar zu machen, eben diese Funktionsweise, aber auch die Grenzen, auch die Politics, die in diese Maschinen eingeschrieben sind, weil wir dürfen nicht vergessen, dass die Maschinen sind ja von Menschen konstruiert. Das sind soziale Prozesse, dass die Konstrukteure ihre Sichtweise der Welt in diesen Maschinen einschreiben, auch ihre Sichtweise, wie diese Maschine genutzt werden sollen, wofür sie genutzt werden sollen und so weiter und so fort. Und das sind Fragen, an denen die Künstler und Künstlerinnen extrem interessiert sind und eben indem sie mit KIs sich auseinandersetzen, setzen sie sich auch parallel oder gleichzeitig mit diesen Fragen auseinander und eben machen in gewisser Weise Technologien im Allgemeinen, aber auch KI im Spezifischen explainable. Trotzdem würde ich sagen, dass die eben keine eindeutige Antworten liefern. Sonst wäre der Ansatz sehr pädagogisch, sage ich mal so, wenn es tatsächlich um irgendwie um Erklären geht. Zumal ja auch, wie ich sagte, es hängt sehr von dem jeweiligen künstlerischen Ansatz ab, auch von den jeweiligen künstlerischen Absichten und es ist auch eine subjektive Sichtweise. Und ich glaube, die legen auch Wert darauf, dass es eine subjektive Sichtweise ist und explainable im Sinne von auch ein bisschen im wissenschaftlichen Sinne, das würde was anderes heißen. Aber dennoch, ja, ich würde schon sagen, dass deswegen finde ich auch die künstlerische Praxis so interessant, weil sie eben die Funktionsweisen, die Mediation von diesen Technologien sichtbar machen. Aber durch Irritation, würde ich sagen. Die stellen die Fragen und dann jeder sucht für sich die Antworten.
Spannend fand ich den Aspekt mit den Grenzen von KI, worauf Sie hatten ja angedeutet, es gibt auch Versuche, die Grenzen auszuloten. Haben Sie Beispiele für Werke oder künstlerische Arbeiten, die das erforscht haben, die an diese Grenzen vielleicht auch ein Stück weit gekommen sind?
Ich meine, im Prinzip kenne ich keine künstlerische Arbeit, die tatsächlich nicht an die Grenzen gekommen ist. Die Frage ist, glaube ich, vielmehr, ob sie auch am Ende für den Besucher und die Besucherin sichtbar wird, wo die Grenzen liegen. Ich würde jetzt auch tatsächlich wieder auf das Beispiel von Terence Broad gehen, weil dass man im Prinzip schon auch die Grenze des Mediums hier erfährt in diesem Ghost-Projekt, weil man tatsächlich sieht, aha, wie kann das extrem gute, polierte, perfekte Abbildung von Menschen generieren. Aber sobald man irgendwie das Modell anders trainiert oder mit einem, sag ich mal so, falschen Datensatz, dann liefert sie nicht die perfekte Outputs, die perfekten Ergebnisse. Vielleicht auch, ja, das ist jetzt nicht die Grenze, aber wieder diese Sichtbarmachung von inneren Strukturen, von inneren Funktionsweisen. Also es gibt die Kuratorin Luba Elliott und die hat auch dieses Jahr die Art Gallery kuratiert. Das ist eine Ausstellung, die eine sehr wichtige Konferenz zum Computer Science and Pattern Recognition, also begleitet. Dieses Jahr hat sie in Denver stattgefunden. Da, ich war nicht vor Ort, aber ich habe mir tatsächlich online die Ausstellung angeguckt und ich habe ein wirklich extrem spannendes Kunstwerk gesehen, beziehungsweise Berichte davon und Bilder. Jetzt weiß ich nicht mehr den Namen von dem Künstler, aber die haben ein altes neuronales Netzwerk, ich glaube von dem Jahr 1989, in einer Skulptur übersetzt. Es ist eine Lichtinstallation und man kann tatsächlich einigermaßen nachvollziehen, wie dieses Modell funktioniert und wie Berechnung stattfindet, indem in dieser Lichtskulptur bestimmte Lichtsignale aktiviert werden oder nicht. Und sozusagen das durch künstlerischen, ästhetischen, die sieht auch unglaublich schön aus, durch künstlerischen, ästhetischen Mitteln technische Funktionsweisen dargelegt werden. Also jetzt die Grenze, sicherlich sind sie an vielen Grenzen sozusagen in der Umsetzung gestoßen, aber jetzt nicht, dass sie auch künstlerisch vermittelt werden.
Es ist immerhin eine Überschaubarkeit, also dadurch, dass es Gestalt annimmt und sozusagen auch vielleicht wahrscheinlich als ganze Struktur ja auch irgendwie begriffen werden kann, ist ja auch schon was gewonnen.
Genau, ja.
Ich habe mal noch eine andere Frage. Ich habe vor einiger Zeit ein Theaterstück erlebt, in dem KI als Ad-hoc-Regisseur eingesetzt wurde. Also es wurde gepromptet, es waren Schauspieler da, die spontan dann agiert haben und die KI hatte die Regie, hat also Anweisungen gegeben und das Ganze ging unfassbar schnell und war auch erstaunlich reichhaltig. Also es kam so eine ganze Geschichte zustande auf die Art, die die KI als Live-Skriptor und als Live-Regisseur gewissermaßen entwickelt hat. Das war ein Typ von Kunstwerk, was natürlich im Publikum erstmal so einen Wow-Effekt auslöste. Boah, sind die schon weit, diese Maschinen, so. Es ging also weniger eigentlich um die Grenzen, sondern vor allem um das Erschrecken an der Leistungsfähigkeit. Was würden Sie sagen, wenn man das jetzt mal so, ist ein bisschen grob, aber wenn man das so ein bisschen gewichten würde, sind Werke hauptsächlich eher dann doch an der Inszenierung der Leistungsfähigkeit und dieses Unerhörten von KI, was sie kann, interessiert oder überwiegt die Frage nach den Grenzen und nach dem, ja, dann doch Zurückbleiben hinter unseren Erwartungen?
Ich muss mich wieder ein bisschen wiederholen und sagen, dass es tatsächlich sehr von dem künstlerischen Ansatz abhängt. Also zum Beispiel, es gibt einen Künstler, Refika Nadol, der schon auch sehr bekannt und prominent ist und der arbeitet auch extrem viel mit KI. Seine Kunstinstallationen sind sehr beeindruckend und sehr immersiv, sehr riesig und demonstrieren auch diese KI-Fähigkeiten. Was kann die KI? Es gibt aber künstlerische Ansätze, die wirklich sehr subtil sind, sehr schlicht, auch sehr anspruchsvoll und manchmal auch sperrig. Also, dass man sogar gar nicht so richtig erstmal sofort den Zugang hat und im Gegenteil sogar, dass man sagt, hey, aber wir sind jetzt viel weiter. Es gibt ja sogar auch Künstler, die immer noch mit GANs arbeiten oder mit sozusagen mit älteren Modellen, weil für die jetzt nicht entscheidend ist, was die Technik kann, also so diese Demonstration von technischen Fähigkeiten, sondern vielmehr eben die Fragestellung oder sozusagen die Absichten, das Konzept, die Idee. Und ich finde, es ist beeindruckend, wenn man zum ersten Mal so ein Kunstwerk sieht. Bei dem zweiten Mal, wenn es jetzt nur um Demonstration von technischen Fähigkeiten geht, glaube ich, bei dem zweiten Mal ist es nicht mehr so sehr interessant, wenn das im Vordergrund ist und nicht so sehr das Konzept. Und dazu kommt auch noch, dass momentan entwickelt sich alles so rasant, dass etwas, was heute uns sehr beeindruckt, ist das morgen und übermorgen auch schon irgendwie nicht mehr so aktuell. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass auch viele Künstler und Künstlerinnen, wir haben auch Interviews geführt mit Pioniere, die schon vor 2020 mit KI gearbeitet haben, und zwar auch schon lange. Und uns hat interessiert, wie nehmen Sie es, die Situation war, dadurch, dass es jetzt eben KI und generative KI ein Massenphänomen ist. Und das war sehr interessant, dass viele auch gesagt haben, dass sie erstmal sich sehr unter Druck gefühlt haben und Schwierigkeiten haben, to keep track, sage ich mal so, mitzuhalten, aber dass die irgendwann auch für sich festgestellt haben, hey, ich muss auch nicht immer die neueste Technologie nutzen. Es geht hier nicht um die Technologie an sich, sondern es geht um das, was mich künstlerisch interessiert. Und wenn das jetzt die Technologie ist, die für mich interessant ist, dann das ist, was ich weiter verfolgen möchte. Erstens. Und zweitens auch gleichzeitig, weil auch viele Künstler und Künstlerinnen gerade auch ein bisschen unter Legitimationsdruck geraten sind, weil wir, wie ich schon erwähnt habe, überflutet sind vom AI-Slop, von Deepfakes. Und wenn man jetzt sagt, KI-Kunst, ist es sehr sogar abschreckend und negativ, und dass Künstler und Künstlerinnen sich legitimieren müssen und sagen, hey, aber ich prompte nicht nur und ich nutze nicht mit Midjourney oder sowas, sondern ich habe einen Ansatz, ich arbeite mit KI schon lange, mich interessieren bestimmte Fragestellungen, ich generiere meine eigenen Datensätze und so weiter und so fort. Also, dass die viele sich sogar strategisch abgrenzen von dieser Leistungsfähigkeit und was die alles kann und wie toll und wie unglaublich und wie schnell, sondern gezielt sogar langsam, gezielt glitschig, gezielt bruchig, um eben wieder auf die Grenzen hinzuweisen und auch, um wieder den Prozess sichtbar zu machen und auch gleichzeitig das ohne den menschlichen Akteur kann die KI absolut nichts. Ich meine, wie sehr leistungsfähig das ist und wie sehr ich auch extrem beeindruckt bin und auch jetzt gerade die Diskussion über das neue Modell von Claude, was wir jetzt keinen Zugang haben, aber dass viele alle berichtet haben, das ist unglaublich, das kann so viel, es geht jetzt um viel mehr. Aber ohne uns kann diese Technologie letztendlich nichts.
Sie hatten das Stichwort Zugänglichkeit mal erwähnt. Wie zugänglich sind denn Werke, denen Sie so begegnen? Muss man viel wissen über die Funktionsweise der spezifischen Systeme oder reicht so ganz allgemeines KI-Wissen, um Zugang dann auch zu den Werken zu haben?
Tatsächlich jetzt mit dem Beispiel Our Brood, also das mit dem OMSK Social Club, glaube ich, es hängt davon ab, was man auch sozusagen, wonach man sucht. Würde man jetzt tatsächlich den Anspruch haben, wirklich nachzuvollziehen, wie diese Installation funktioniert, glaube ich, bräuchte man schon auch ein bisschen das technische Know-how. Also wie ist Mother gebaut, wie ist Brood gebaut, sind sie trainiert, sind sie nicht trainiert, ist es Open Source oder nicht? Also laufen die lokal oder, also es sind so viele technische Fragen und überhaupt. Aber letztendlich ist es doch schon sehr zugänglich, in der Hinsicht, wie ich sagte, Mother is omnipresent. Es ist das, wie wir es vor ein paar Jahren kannten, von oder jetzt auch von Siri oder was auch immer, wo man mit dem System sprechen kann. Also es ist schon, würde ich sagen, um es zu erfahren, zugänglich. Ich meinte vielmehr zugänglich nicht so sehr auf dieser technischen Ebene, sondern auf der konzeptionellen Ebene. Also quasi, dass man nachvollziehen kann, worum geht es hier eigentlich bei diesem Kunstwerk. Was wird hier erfahrbar gemacht? Manchmal ist das nicht sehr zugänglich, ne? Manchmal muss man sich schon jetzt auseinandersetzen. Man kann jetzt auch sagen, ja, gut, das sind auch letztendlich Sprachmodelle, Mother und Brute, die miteinander interagieren. Kenne ich aus meinem agentenbasierten Workflow im Büro. Aber es ist doch was anderes. Ja.
Kann man über das Publikum was sagen? Ist das halt das gesamte breite Publikum oder sind es doch spezielle Leute, die zu haben sind für KI-Kunst und Kunst, die KI in sich integriert? Wo muss man hingehen, um KI-Kunst zu finden? Findet man die überall? Aber wer ist dann auch das Publikum?
Ich würde sagen, dass es tatsächlich unterschiedliche zeitliche Phasen gab. Also, sag ich mal so, vor 10 Jahren oder in der 10er Jahren war das eine wirklich Nische. Es gab ein paar Pioniere, wie natürlich auch Mario Klingemann, die schon sehr lange mit KI arbeiten, aber es war eine Nische. Dann irgendwann, sag ich mal so, Anfang der 20er Jahren, gab es ein sehr großes Interesse und in den Medien wurde auch tatsächlich sehr viel über Kriegskunst berichtet. Es gab auch spannende Ausstellungen, auch hier tatsächlich in München. Und damals war der Diskurs sehr positiv und das Interesse war, würde ich sagen, groß. Es war sozusagen eine Faszination da. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch 2020, auch Christie's damals auch dieses Kriegsbild zum ersten Mal versteigert hat. Genau. Und dann irgendwann nach 2020, also nach dem Aufstieg von generativer KI, und jetzt sowieso, jetzt würde ich sagen, Künstler und Künstler haben schon Schwierigkeiten zu übersetzen, klarzumachen, zu vermitteln, was die tun, weil sehr oft wird jetzt KI-Kunst mit allem gleichgesetzt, was man mit generativer KI kann. Ich würde sagen, dass es jetzt dezidiert nicht mehr so sehr viele Ausstellungen gibt, die explizit sich mit KI-Kunst auseinandersetzen, wie vor ein paar Jahren, sondern es gibt Ausstellungen und es gibt nebenbei auch Kunstwerke, die sich mit KI auseinandersetzen. Ich will gar nicht sagen AI-Art oder KI-Kunst, weil das tatsächlich, ja, so ein Missverständnis generiert. Tatsächlich, die Kuratorin Luba Elliott, sie ist momentan, würde ich sagen, die Figur in dem Feld und kuratiert immer wieder sehr viele spannende Ausstellungen zu KI-Kunst. Ja. Und viele sind auch online. Also tatsächlich diese Art Gallery, was jetzt bei dieser Konferenz für Computer Vision und Pattern Recognition, glaube ich, ist eine wichtige Konferenz, ist es auch online. Natürlich ist es was anderes, wenn man die Kunstwerke vor Ort erlebt, aber trotzdem kann man sozusagen verfolgen, was momentan passiert in der Szene.
Und wen fasziniert das? Sind das auch Leute mit Technikaffinität oder sind es vielleicht gerade Leute, die ganz weit weg sind von Technik? Ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn das im Netz konsumiert wird, ist es wahrscheinlich besonders schwer zu sehen,
Ja.
wer da guckt.
Ja, tatsächlich, ich meine, schwierig zu beantworten. Tatsächlich weiß ich nicht ganz genau, wer das Publikum ist, aber ich würde sagen, auch wieder, dass es unterschiedliche Phasen gab. Es gab so Zeiten, wo KI-Kunst sehr verknüpft war mit NFT und es gab sehr viele Sammler und Sammlerinnen und Leute, die sozusagen immer sich für Digital Art interessiert haben und entsprechend auch für KI-Kunst und auch gesammelt und gekauft haben. Ich glaube, das ist jetzt da ein bisschen ruhiger geworden. Es sind schon auch Techies, sagen wir so, die sich dafür interessieren, aber wenn Künstler und Künstlerinnen wirklich mit der neuesten Technologie arbeiten, ich glaube, wenn es um diese Demonstration von Technologie geht, wobei ich will jetzt nicht generalisieren, sicherlich gibt es auch Leute, die aus der Tech-Branche kommen oder eher Technik sozusagen affin sind, die sich für diese Kunst interessieren, nicht nur, weil sie jetzt mit KI oder mit Technologien im Allgemeinen arbeiten, sondern eben, weil sie die künstlerische Vorgehensweise interessant finden und auch schauen wollen, ja, was machen die Künstler und Künstlerinnen damit? Also im Gegensatz jetzt zu den üblichen Bereichen oder Feldern. Aber natürlich die klassische, sag ich mal so, auch Kunstszene, die sich immer für technologiebasierte Kunst interessiert hat. Also es ist jetzt nicht nur per se KI-Kunst, sondern die mit Technologien arbeiten, mit digitalen Medien. Genau da ist es, würde ich sagen, eine Kontinuität. Es kommen immer wieder neuen Technologien, Medien, mit denen Künstler experimentieren und arbeiten. Und ich würde sagen, da ist es auch eine Szene, die das verfolgt.
Sie hatten vorhin angedeutet, dass es so einen Rechtfertigungsdruck gibt bei KünstlerInnen, die sich mit KI beschäftigen, die das dann auf eine besonders verantwortungsvolle oder auch fortgeschrittene Art machen müssen, damit das akzeptiert ist. Kommt dieser Druck aus der Kunstszene selbst? Also gibt es da auch starke Stimmen, die zum Beispiel den Einsatz von KI total ablehnen? Oder ist das eher von außen herangetragen?
Die Befragten, also Künstler und Künstlerinnen, die wir befragt haben, haben erzählt, einerseits tatsächlich die breite Öffentlichkeit, also quasi, oh ja gut, ich kann auch mit KI arbeiten, aber tatsächlich auch aus der eigenen Szene, ja, vor allem auch aus den ethischen und rechtlichen Fragen, weil vor ein paar Jahren war das noch nicht das Thema. Also die spüren auch diese Spannung und sie haben auch schon immer, aber jetzt noch mehr dieses ambivalentes Verhältnis zu dieser Technologie. Wohl wissen, dass selbst wenn die jetzt alles von Scratch machen, was auch selten der Fall ist, immer wieder auf Technologien zugreifen, die eben trainiert worden sind mit Arbeiten von anderen Kollegen und Kollegen, die dafür nicht entlohnt worden sind. Also durchaus auch aus der eigenen Kunstszene.
Kann man so weit gehen, das als Spaltung zu bezeichnen? Dass vielleicht umgekehrt sogar Kunst ohne KI sich als Kunst ohne KI präsentiert und bezeichnet?
Ja, tatsächlich, es gab auch so einen Trend vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber quasi, dass man sagt, without AI, also quasi, dass gekennzeichnet wird. Ich würde sagen, dass das gar nicht entscheidend ist, auch mit KI oder ohne KI. Entscheidend ist vielmehr, ob das ein gelungenes Werk ist oder nicht. Und es kann ein gelungenes Werk sein, auch ohne KI. Man muss auch nicht wegen der Technologie, also quasi um der Technologie wegen mit KI arbeiten. Und es kann auch ein extrem spannendes und gelungenes Werk sein mit KI. Also ich glaube, die Spaltung ist nicht so sehr da lang, also mit oder ohne KI, sondern vielmehr gelungen oder nicht. Und natürlich ist das auch subjektiv, also sagen, in der Kunst gibt es keine einheitlichen Kriterien, also Rules, ist das jetzt gelungen oder nicht. Aber ich glaube vielmehr, dass es das entscheidend ist. Und ich würde sagen, dass wenn jetzt auch Spaltung würde ich es nicht bezeichnen, aber schon so eine Trennlinie. Und ich bin wirklich gespannt und möchte das weiterverfolgen. Ist es zwischen der Kunst oder der Kunstwelt und der Kreativwirtschaft? Ich würde schon sagen, dass da die Spannung jetzt größer ist, aus den genannten Gründen. Also die Kreativwirtschaft ist schon viel mehr verschränkt mit der Marktlogik. Ein Produkt muss ein Publikum finden, muss sich breit verkaufen. Und ich habe mich neulich auch mit einem Kollegen ausgetauscht, der wirklich sehr besorgt war und eigentlich sich sehr für KI begeistert, aber auch erzählt hat, dass es von diesem Phänomen wusste ich nicht, habe ich jetzt von ihm erfahren, dass es AI-Shadows gibt, wo ganze Profile geklaut werden von Musikern und Musikerinnen und quasi, das, ja, dass viele Kreative ihm berichtet haben, gerade Musiker, und gesagt haben, ich weiß es gar nicht mehr, warum ich überhaupt mich hinsetzen soll und kreativ sein soll. Also quasi, dass die Motivation ein bisschen verlieren, wenn sofort etwas kopiert werden kann, eins zu eins, so dass man es gar nicht sogar unterscheiden kann. Und ich glaube, da wird es wirklich, wirklich sehr schwierig und ja, problematisch.
Nehmen Sie so das freie künstlerische Arbeiten auch wahr als Labor für das, was mit KI möglich ist, vielleicht auch mit Blick auf die Entwicklung neuer, auch künstlerischer Kompetenzen, die dann auch dem Kreativschaffenden neue, sag ich mal, Arbeitsbilder oder Berufsbilder eröffnen. Sie hatten vorhin das Beispiel mit dem Kameramann, für dessen Identität es ja auch wichtig ist, die Kompetenzen und Fertigkeiten eines Kameramanns zu haben. Entstehen neue Kompetenzen und Fertigkeiten im Umgang mit KI, die durch künstlerische Arbeit präsentiert werden, wahrnehmbar werden?
Wir haben tatsächlich so eine Studie durchgeführt und da hatten wir sowohl freie schaffende Künstler und Künstlerinnen als auch Leute aus der Kreativwirtschaft. Was sind die zukünftigen Kompetenzen oder die wichtigsten Kompetenzen und Fähigkeiten für die Zukunft? Und das, was uns berichtet wurde und das, was ich auch in der eigenen Praxis, also in der Lehre auch erfahre, ist, dass ein Set von neuen Fähigkeiten und Kompetenzen in Zukunft noch wichtiger sein werden. Also die waren immer wichtig, aber ich glaube, dass die Gewichtung sich verschiebt. Dadurch, dass eben die KI so schnell viele Prozesse automatisieren kann, würde ich sagen, dass es noch viel wichtiger ist, dass man eben fähig ist, konzeptionell zu arbeiten. Auch selbst hier bei der Ideengenerierung ist natürlich KI extrem gut einsetzbar, aber was ich auch immer den Studierenden sage, ist, dass man es erstmal mit der Idee anfängt und dann die Tools. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man diese Fähigkeit nicht verliert, Ideen zu generieren, konzeptionell zu arbeiten, dass man die eigene Expertise mitbringen muss, egal was die eigene Expertise ist. Auch die Urteilskraft, also ich glaube, diese Fähigkeit zu beurteilen, wobei ich mich in letzter Zeit tatsächlich frage, was ist das, die Urteilskraft? Also wie kann man das vermitteln? Wie kann man das den Studierenden beibringen? Auch die Fähigkeit, diese Ergebnisse von KI zu kontextualisieren, einzubetten. Ich betrachte auch die Ergebnisse von KI als ein Rohmaterial, was erstmal überhaupt übersetzt werden kann in irgendwas Fertiges. Und diese Übersetzung erfordert nicht nur die jeweilige Expertise, egal was das für ein Bereich ist, sondern tatsächlich auch es in einem interessanten Kontext einzubetten. Und die Frage, was interessant ist, das kann nur der Mensch machen. Die Maschine kann das nicht. Und ich würde tatsächlich auch nochmal sagen, diese menschliche Perspektive, dass das noch wichtiger sein wird. Auch die Körperlichkeit. Ich bin mir noch nicht sicher, wie genau und was, aber ich glaube, dass Körperlichkeit, diese körperliche Präsenz mit allem, was dazugehört, zu der körperlichen Präsenz extrem wichtiger sein wird. Und meine menschliche eigene Erfahrung, dieses Emotionale, das hat die KI nicht. Oder noch nicht. Und das wird, glaube ich, in Zukunft wird es noch wichtiger, also dass man schon dieses technisches Grundverständnis hat, dass man mit den Tools arbeitet, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber dazu kommt noch dazu obendrauf oder noch viel wichtiger eben diese Fähigkeit zu kontextualisieren, zu kuratieren, also sozusagen es einzubetten und die eigene menschliche Perspektive, die eigene menschliche Erfahrung.
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende und wir bedanken uns bei Maria Cimova von der Hochschule München und der Hochschule für Musik und Theater München für dieses spannende Gespräch und die interessanten Einblicke. Viele Grüße. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in 3 Wochen zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVEDI, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.